Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Keine Touristen, keine Jobs, kein Geld. Wie schwer die 2 Jahre Corona-Pandemie für die kleine Insel Bali waren, habt ihr bereits im ersten Teil der Reihe Paradies Bali, zerstörte Massentourismus die Insel, gehört. Fast 90% der Bevölkerung ist auf Bali im Tourismussektor tätig. Corona zeigte mehr als deutlich, wie schädlich diese wirtschaftliche Abhängigkeit von nur einem Sektor sein kann. Dennoch hat sich seither wenig geändert und es fand auch kein Umdenken statt, dass sich vielleicht etwas ändern sollte. Die Touristen dürfen seit März 2022 wieder auf die kleine indonesische Insel reisen. Die BalinesInnen sind mehr als froh darüber. Schnelles Geld und schnelle Einnahmen stehen leider über der Sicherheit, die zum Beispiel der landwirtschaftliche Sektor auf Bali bringen würde. Doch der Tourismus bringt noch viel mehr Probleme für Bali mit sich als nur wirtschaftliche Unsicherheit. Und damit herzlich willkommen zurück zu Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon wieder Lea Jansky. Heute nun mit dem zweiten Teil meines Reisefeatures über den Massentourismus auf Bali.
Om Wilkanaku, Kantong Sampah itu. Ambilkan satu Jadikan aku kantong sampah itu Jadikan satu Kau kantong sampah semua jadi tenang dan indah Bahagialah kau kantong sampah semua jadi nyaman dan indah Bahagialah kau kantong sampah dia jadi hilang dan musnah dia Sampah
Kantong sampah,
kantong sampah,
kantong sampah, kantong sampah,
kantong sampah,
kantong sampah,
kantong sampah,
kantong sampah, kantong sampah,
kantong sampah. Ambilkan aku kantong sampah itu Ambilkan satu Jadikan aku kantong sampah itu Jadikan satu
Ooh.
kantong sampah. Semua jadi tenang dan indah. Bahagialah kau kantong sampah. Semua jadi nyaman dan indah. Bahagialah kau kantong sampah. Dia jadi hilang dan musnah. Dia.
Im Hintergrund läuft noch Canton Sampa von der balinesischen Band No Stress. Übersetzt heißt Canton Sampa so viel wie Mülltüte oder Müllsack. Mit ihrem Refrain Gib mir den Müllsack, bring mir einen Müllsack, mach mir den Müllsack will das Folktrio die balinesische Bevölkerung zum aktiven Handeln auffordern. Denn Müll ist ein riesiges Problem auf Bali. Schaut man sich auf der Insel um, so sieht man ihn überall. Plastiktüten am Straßenrand, Plastikflaschen mitten im Dschungel, Essensverpackungen und Dosen am Strand. Diese extremen Mengen an Müll fallen auch den Touristen auf. Maxima aus Ulm berichtet.
Wir sind auch so durch den Wald mal gelaufen irgendwo und da war so ein ausgetrockneter Fluss. Und der ganze Fluss, also wo halt mal dieses Flussbett war, war halt nur Müll drinnen.
Auch ich stoße während meiner Reise auf Orte wie Maxima. Sie hat nicht übertrieben. Mehrmals entdecke ich ganze Müllhalden mitten im Dschungel. Flächendeckend finde ich hier vor allem Plastikmüll, der das paradiesische Bild der Palmen und exotischen Pflanzen zerstört. Doch wie kommt der Müll dahin? Oka ist Surflehrer in Kuta, einem der meistbesuchtesten Orte auf Bali. Auch hier gibt es oft viel Müll am Strand. Der Balinese ist ca. 30 Jahre alt, trägt eine schwarz getönte sportliche Sonnenbrille, braune Badeshorts und ein hellblaues Neoprenshirt, auf dem ein weißes Logo einer Surfschule aufgedruckt ist.
Das Problem sind vor allem die Menschen, die an den Ufern der Flüsse leben. Es tut mir wirklich leid, das zu sagen, aber sie sind ungebildet, ihnen ist das egal. Sie werfen einfach alles in den Fluss. Und wenn der Regen kommt, fließt das alles ins Meer.
Die Einheimischen werfen ihren Abfall einfach in den Fluss oder auch in kleine Kanäle direkt vor ihren Häusern. Dieser Müll stört in der Natur im August in der Trockenzeit nur optisch. Doch in der Regenzeit werden diese Hinterlassenschaften erst richtig zum Problem. Alles landet letztlich im Ozean. Von all dem bekomme ich jedoch während meiner Reise nichts mit, da ich zur Trockenzeit dort bin. Renaud, ein Tourist aus Frankreich, war schon öfter auf Bali und berichtet mir, wie es zur Regenzeit am Strand so aussieht.
2 years ago, when I was swimming in Seminyak, I swim one plastic. Was awful.
Doch diese Müllteppiche aus Plastik, von denen Renaud berichtet, entstehen nicht nur durch den Müll aus dem Landesinneren. Zusätzlich landet durch die starken Strömungen, den Wind und den heftigen Regen von den umliegenden Inseln viel Unrat an den Stränden. Aber warten die BalinesInnen im Landesinneren immer erst ab, bis der Müll vor ihren Häusern in der Regenzeit von dort weggespült wird? Natürlich nicht. Hier wissen sich die Einheimischen anders zu helfen.
Wir haben richtig oft beobachtet, dass die Einheimischen ihren Müll nehmen, irgendwo vor die Straße, vor dem Haus sind, einen Abwurfsrohr machen, dann anzünden und dann stinkt es ja nach Plastik, hat man ja auch gerochen.
Mara aus Ulm ist schockiert von dieser Methode. Und auch ich muss schlucken, wenn wir mit unserem Roller durch den Dschungel fahren und das saftige Grün der Bäume und Pflanzen immer wieder in giftigen, dunklen Rauch der brennenden Müllberge gehüllt ist. Aber wie empfinden andere Reisende das Müllproblem? Zerstört dieser ganze Müll vor allem im Landesinneren für viele vielleicht die paradiesische Vorstellung von Bali?
Das hat mich ein bisschen gestört und das finde ich schade, dass in schönen Orten, so zum Beispiel Mundok, wir waren wandern, alles sehr schön, ja, alles grün und so, aber viel Müll. Das ist schade wirklich.
Sagt Maya aus Dortmund. Die einen regen sich auf, andere sehen weiter. Martina aus Leipzig.
Es ist eher so, man weiß, es landet im Meer und das ist so eher das Problem, das man hat. Dass es jetzt am Straßenrand liegt per se, von der Optik her stört mich weniger, als dass ich weiß, wo es hinkommt, früher oder später.
Wieder andere Reisende hingegen, die nicht aus Europa stammen, sehen das Müllproblem anders. So erzählt Jeffon aus den USA.
Ehrlich gesagt, wir kommen aus der Gegend von L.A. und da gibt es überall Müll. Ich meine, es gibt auch hier Abfall, aber das ist nicht wirklich anders. Und dieser Strand ist eigentlich ziemlich sauber.
Wie Jeffon ist auch Coraline aus den USA. Doch sie sieht das Müllproblem auf Bali nochmal aus einer anderen Perspektive.
Ich würde sagen, als Amerikanerin, die diese Dinge hat, kann ich mich nicht darüber ärgern, weil das hier ein unentwickeltes Land ist. Deshalb bin ich nicht verärgert darüber. Ich denke, es ist verständlich. Es ist traurig, aber ich glaube, man kann nicht viel dagegen tun, bis das Land vielleicht ein bisschen mehr industrialisiert ist.
In der Tat fehlt auf Bali die notwendige Infrastruktur, den Müll und vor allem Plastikprodukte nachhaltig entsorgen zu können. Doch der aus europäischer Sicht fragwürdige Umgang mit dem Müll liegt nicht nur an den BalinesInnen. Einen großen Beitrag zu den Unmengen an Müll leisten vor allem die vielen Touristen. Inwiefern der Massentourismus genau mit dem Müllproblem zusammenhängt und was er sonst mit sich bringt, erfahre ich in einigen Gesprächen mit Einheimischen und Eingewanderten. Heike de Aan lebt schon seit über 13 Jahren mit ihrem Mann auf Bali, in Amit um genau zu sein, einem kleinen Küstenort an der Ostküste. Der Ort ist bei Touristen vor allem zum Schnorcheln und Tauchen beliebt. Hier scheint die Unterwasserwelt noch intakt. Es gibt Korallenriffe und Fische in allen erdenklichen Farben. Trotzdem ist Amit keine Touristenhochburg wie Kuta, Canggu oder Ubud. Dass es in Amit etwas ruhiger ist, liebt Heike. Dennoch hat sich so einiges verändert, seit Heike vor 20 Jahren das erste Mal auf Bali war. Das hängt vor allem mit dem Massentourismus zusammen, bemerkt sie. Ich treffe Heike Ende August 2022 bei ihrer Arbeitsstelle in Amit. Sie arbeitet in einem Upcycling-Store, der sich Peduli Alam nennt. Der Laden hat Produkte aus recyceltem Müll im Sortiment, wie etwa Taschen, Körbe und Kühltaschen aus alten Plastikverpackungen oder abgeschnittene Weinflaschen als Trinkgläser. Doch Peduli Alam ist mehr als nur ein Upcycling-Store, vielmehr eine ganze NGO. Bereits vor meiner Reise nach Bali bin ich bei meiner Recherche auf dieses Projekt und so auch auf Heike gestoßen. Über WhatsApp habe ich mich schließlich mit ihr zu diesem Treffen verabredet. Peduli Alam liegt an der Hauptstraße in Amit, die direkt an der Küste entlang führt. Der Laden ist somit nur einen kurzen Fußweg vom Strand entfernt, an dem ich kurz davor noch eine Runde schnorcheln war. Schon von Weitem erkenne ich das bunte Schild mit der Aufschrift Peduli Alam, auf dem ein grüner Pfeil auf den Laden zeigt. Der Shop ist etwas versteckt und das lange Vordach, das mit Stroh bedeckt ist, lässt den Store etwas im Schatten verschwinden. Ich gehe die drei gelb bemalten Treppenstufen hoch zum Eingang. Über der Tür hängt ein großes grünes Schild, nochmals mit der Aufschrift Peduli Alam. Die Buchstaben sind aus vielen alten Plastikflaschendeckeln geklebt. Die gläsernen Eingangstüren sind in Holz eingerahmt und nach innen geöffnet. Der Upcycling Store selbst besteht nur aus einem kleinen Raum. Die Taschen, Körbe, Zahnputzbecher, Gläser und all die anderen Produkte sind auf Holzregalen und Kommoden an den Wänden und auf einem kleinen Holztisch in der Mitte des kleinen Shops ausgestellt. Als ich ankomme, begrüßt mich Heike direkt. Heike ist Anfang 50, hat kurze Haare und ich fühle mich durch ihre sympathische, aufgeweckte Art sofort willkommen. Heike ist groß gewachsen und sehr schlank. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt mit kurzen Ärmeln und Jeansshorts. Sie macht uns Kaffee und wir setzen uns auf die kühlen Bodenfliesen im schattigen Eingang des Upcycling-Stores. Ich frage Heike, was bringt der Massentourismus aus Ihrer Sicht eigentlich für Probleme mit sich?
Wenn du mich persönlich jetzt fragst, bringt das eine ganze Menge mehr Müll mit sich. Aber das ist ja nicht die Schuld der Balinesen in dem Sinne auch, weil die haben den Plastik auch nicht erfunden. Ja, aber auch so ein Tourist, der kauft sich halt eine Flasche Shampoo. Der Balinese, wenn er überhaupt was benutzt, benutzt so ein kleines Plastiksachet. Oder was halt gebraucht wird an Ressourcen, um Leute in Hotels und Restaurants zu verköstigen und leben zu lassen. Ja, da wird halt eine ganze Menge mehr produziert.
Wie genau würdest du sagen, dass das Müllproblem hier auf Bali mit dem Tourismus zusammenhängt?
Ja, es bringt halt mehr Müll, aber es ist halt auch noch keine erste Weltland und die haben ja halt noch nicht so die Ressourcen und das Geld dafür. Und das käme ja, wenn man erstmal schon mal die Education hätte. Wo es auch noch ganz viel dran mangelt dann. Und folgerichtig ist das schade, weil ja, selbst in Europa, Entschuldigung, wird ja auch gesagt, es wird recycelt. Ja, 20%, der Rest wird verschifft und verbrannt. Ist auch nicht richtig. Und da kann man nicht erwarten, dass dritte Welt, zweite Welt Länder damit umgehen können.
An dieser Stelle spricht Heike einen Punkt an, der mich überrascht. Nur 20% des Mülls werden in Europa recycelt? Das kann ich mir kaum vorstellen. Immerhin haben wir weitaus mehr Ressourcen und Geld als Bali, wo die Müllentsorgung und das Recycling noch nicht so gut zu funktionieren scheinen. Also begebe ich mich nach meiner Reise auf die Recherche und stelle zu meiner Beruhigung fest, Deutschland steht sehr gut da. Es ist das Land, das am besten Müll trennt. Kaum andere europäische Länder haben ähnlich komplizierte Mülltrennsysteme wie wir. Der Großteil des Mülls wird recycelt. Elektrogeräte, Papier, Pappe und Biomüll fast zu 100%. Doch meine Beruhigung hält nicht lange an. Denn wirft man einen Blick auf unseren Plastikmüll, schneiden wir sehr schlecht ab. Hier liegt die Recyclingquote nur bei 39%. Exporte inbegriffen. Exporte? Plastikabfall wird zu Kunststoffgranulat und Polyester verarbeitet, das zur Herstellung neuer Produkte genutzt wird. So entstehen aus dem Kunststoffgranulat zum Beispiel neue Kleidung, Mülltüten oder Straßenabsperrungen. Außerdem kann es auch als Brennmasse in Kraftwerken genutzt werden. Genau dieser Prozess findet aber nicht immer in Deutschland, sondern oftmals im Ausland statt. Somit gilt für uns auch dieser exportierte Müll als recycelt. Betrachtet man also lediglich den in Deutschland recycelten Plastikmüll, dann liegt die Quote nur noch bei 17,3%. Genau, wie Heike erzählt hat. Eine traurige Wahrheit. Doch ein genauerer Blick auf die Exporte zeigt, es kommt noch schlimmer. Denn Deutschland ist sogar Spitzenreiter in Europa. Und zwar genau in diesen Exporten von Kunststoffabfällen. 2021 exportierte Deutschland so über 750.000 Tonnen Kunststoffmüll in andere Länder. Zwar war dies schon ein Viertel weniger als im Jahr zuvor. 2020 wurde noch über 1 Million Tonnen Abfall exportiert. Der Rückgang an Exporten liegt jedoch nicht an Deutschland, sondern daran, dass viele Abnahmeländer ihre Regeln zur Einfuhr von Kunststoffmüll verschärft haben. China war all die Jahre Abnahmeland Nummer 1 unseres Abfalls. Weil sich das Land der Mitte nun aber weigert, landet der Großteil in Südostasien, in Ländern wie Malaysia und auch Indonesien. Doch warum nehmen andere Länder freiwillig unseren Müll, wenn sie teilweise nicht ausreichend Mittel fürs Recycling haben? Der Grund? Plastikmüll gilt als Wirtschaftsgut. Er gilt als Rohstoff und kann, wie erwähnt, zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Im Jahr 2020 lag somit der Preis für eine Tonne Kunststoffabfall in Deutschland bei 249 Euro. Doch nicht immer wird der Plastikmüll weiterverarbeitet. Insgesamt können weltweit lediglich 14% des gesamten Plastikmülls recycelt werden. Die gleiche Menge landet in Verbrennungsanlagen, 40% hingegen auf Mülldeponien und fast ein Drittel des gesamten Kunststoffabfalls in der Umwelt. Mit dem Export des Plastikmülls verlagern wir somit die negativen Folgen lediglich von einem in ein anderes Land. Vor allem Entwicklungsländer, die oft schlechte oder gar keine Abfallsysteme haben, leiden daher unter den Folgen. Die belasten vor allem die Umwelt. Denn sowohl beim Recycling als auch beim Verbrennen des Mülls entstehen Emissionen und Rückstände, die in der Natur, im Wasser als auch im Meer landen. Meine Rechercheergebnisse schockieren mich. Vor allem, weil ich jetzt weiß, dass wir in Deutschland in Sachen Recycling gar nicht mal so gut dastehen und wir unseren Müll sogar unter anderem nach Indonesien liefern. Auf Inseln, auf denen man den eigenen Müll schon nicht in den Griff bekommt. Doch in was wir den BalinesInnen auf jeden Fall voraus sind? Mülltrennung. Können die Einheimischen da vielleicht noch was von den westlichen Touris oder von westlichen Eingewanderten wie Heike lernen?
Ich weiß nicht, ob nach europäischem Standard hier Leben unbedingt ein Vorbild sein muss, aber bei der Müllsortierung würde ich schon sagen, es ist ein Vorbild, definitiv. Und wenn ich so sehe, wer so alles die engagierten Personen hier sind und die halt auch entweder verheiratet sind mit Balinesen oder Businesses haben, die machen das halt genauso, wie es sein sollte auch.
Du hast jetzt gesagt, so, es kommt darauf an, ob die westlichen Standards wirklich ein Vorteil sind. Was würdest du denn negativ daran bewerten? Was vielleicht kein Vorteil wäre, sondern eher der Insel schadet, dieses Westliche.
Dieses Westliche. Ein sehr nettes Beispiel dafür ist zum Beispiel so eine Aircondition. Ne? Die macht man ja an, wenn man im Zimmer ist. Die muss man nicht unbedingt 24 Stunden laufen lassen mit offenem Fenster, während man 12 Stunden nicht da ist. So war es für ihn eine komplette Verschwendung. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich am Strand Touristen auf ihrer Sonnenliege sehe. Drumherum liegt Müll. Die wissen genau, da ist ein Mülleimer, 5 Meter weiter. Die heben nicht ein Teil auf. Das kann ich nicht verstehen. Deswegen sage ich, es ist vielleicht auch nicht alles so gut. Die denken sich aber auch, vielleicht auch nachvollziehbar, ich habe ein ganzes Jahr auf meinen Urlaub gespart, warum soll ich jetzt Müll sammeln? Nein, muss man nicht. Nicht jeden Tag, aber 3 Teile mitnehmen, während ich wieder zurückgehe. Ich denke, das ist möglich, oder?
Total. Also ich meine, wir leben ja in Deutschland oder in Europa auch nicht anders. Also wozu dann jetzt hier sich anders verhalten, nur weil es hier vielleicht nicht der Standard ist? Also,
genau.
Ja, tut ja, wie gesagt, nichts zur Sache eigentlich.
Eigentlich nicht, aber du kannst auch nicht von Touristen erwarten, dass sie wissen. Die gehen ja davon aus, dass hier ein Müllsystem existiert und dass das womöglich auch noch genauso funktioniert wie zu Hause. Dem ist aber nicht so. Noch nicht.
Das Müllsystem auf Bali kann man nicht mit Europa vergleichen. Während bei uns jeder seinen Müll trennt, der getrennte Müll von der Müllabfuhr abgeholt, zu Recyclingstationen gebracht und wiederverwertet oder aber verbrannt wird, so läuft das Ganze hier nur sehr schleppend. Es fehlt an Ressourcen, Verständnis und Organisation. Ein großes Problem auf Bali: viele Entscheidungen, Management und Umsetzung sind Dorfangelegenheit. So muss jedes einzelne Dorf bzw. jede Gemeinde Anordnungen der Regierung selbstständig umsetzen. Das kann zwar einerseits von Vorteil sein, da so bei Abstimmungen oftmals alle Gemeinden mitentscheiden können, jedoch ist dies vor allem in Regionen wie im Süden, wo hunderte von Gemeinden zum Beispiel in der Hauptstadt Den Passat zusammenleben, oft auch sehr kompliziert. Vor allem in Sachen Müllsystem gibt es hier daher auch große Unterschiede zwischen den einzelnen Dörfern. Das kleine Fischerdorf Ahmed, in dem Heike lebt, ist hier im Vergleich aber ganz gut aufgestellt.
Ein Hotel und Warungs, die meisten haben schon raus. Das sortiert auch noch nicht jeder. Und ganz ehrlich, wir haben ja immer gesagt, nur die nicht-organischen Sachen. Alles andere kannst du hier locker loswerden. Also wenn das schon alleine, und der Großteil zumindest von den Businesses, die haben das schon drauf. Einheimische noch nicht alle. Aber ich sagte auch, es sind Fischer und Farmer. Da war zum Beispiel auch nicht unbedingt jeder in der Schule. Da wird es schwierig.
Die Balinesinnen und Balinesen müssen schrittweise lernen, ihren Müll nicht nur in Bio- und Nicht-Biomüll zu trennen, sondern irgendwann auch so wie wir in Europa. Doch die korrekte Mülltrennung kann funktionieren auf Bali, denn es liegt oftmals viel mehr am Wille als am Verständnis der BalinesInnen. Das hat vor allem eine Aktion bewiesen.
Ich weiß nicht, ob du von dem Programm Plastic Exchange schon was gehört hast. Während der Covid-Zeit war das viel und ein sehr beliebtes Programm. Jetzt kommen halt keine Spenden mehr. Da konnten Leute ihren Müll für Reis tauschen. Und während hier ja keiner Geld verdient hat in der Covid-Zeit, war das natürlich ein willkommenes Ding. Da musst du in 7 verschiedene Arten sortieren und das können die.
Aktuell arbeiten die Balinesen und Balinesinnen also noch an der Mülltrennung. Solange aber für sie nichts dabei rausspringt, sehen viele nicht ein, aufwendig den Müll zu trennen. Doch die Mülltrennung ist das eine Problem. Das größere liegt vielmehr darin, dass überhaupt nur sehr wenige Recyclingstationen vorhanden sind. Und die wenigen Anlaufstellen sind teilweise uralt oder überfüllt. Außerdem müssen Boote zunächst den Müll von Bali nach Java transportieren, da hier der Großteil des Unrats recycelt wird. Kommt der Müll dort schlecht oder gar nicht sortiert an, braucht es zusätzlich Arbeitskräfte, die das Sortieren erst einmal erledigen müssen. Hier sollte sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch etwas tun. Doch bereits der Transport der Abfallberge von den BewohnerInnen zu den Recyclingstationen ist problematisch. Dafür gibt es zwar vereinzelt Müllabfuhren in den Dörfern, die aber holen die Hinterlassenschaften nur in den belebten Regionen ab. Im Landesinneren hingegen gibt es niemanden, der den Müll abtransportiert. Die BewohnerInnen sind dort dazu aufgefordert, ihren Abfall in die größeren Dörfer zu bringen. Machen tun das die wenigsten ohne Gegenleistung. Im Vergleich zu vielen anderen Dörfern gibt es in Ahmed immerhin eine Müllabfuhr. Und die hat Heike sogar persönlich organisiert. Doch wie kam es dazu?
Ganz einfach, weil als wir hier gebaut haben am Anfang, als wir hier hingezogen sind, fertig. Und dann habe ich gesagt, so, was mache ich jetzt mit meinem Müll? Da war das noch nicht so ausgebaut. Und wie gesagt, die Müllabfuhr war für die Einheimischen. Und als Weißwurst zählst du da nicht zu. Ich war da, war im Büro und ich sage, so, wenn ich meinen Müll dahin stelle, nein, würden sie sich abholen. Ich sage, und wenn ich euch eine nette Spende, dicke Spende dafür gebe, nein, ist nur für die Einheimischen. So, und dann hatte ich ein Problem.
Die Balinesinnen und Balinesen sind sehr in ihrer Gemeinschaft verankert und Eingewanderten gegenüber wenig offen. Doch warum? Dazu später mehr. Da ihr Müll nicht mitgenommen wurde, hat Heike damals beschlossen, selbst den Abtransport mitzuorganisieren und das Müllsystem in Ahmed voranzutreiben. Kurz nach diesem Schritt erkennt sie damals vor über 13 Jahren, auch andere Eingewanderte versuchen hier etwas zu ändern. Heike entdeckte die NGO Pedulia Lam. Ursprünglich ist diese Nichtregierungsorganisation durch Charlotte entstanden. Charlotte wanderte 2008 von Frankreich nach Bali aus. Auch sie war schockiert von Balis Müllproblem. Charlotte begann, Mülleimer zu bauen, ebenfalls Müllabfuhren zu organisieren und in Schulen zu gehen und den Kindern das Plastikproblem näher zu bringen. So gründete sie die NGO Pedulia Lam, in deren Shop ich mich auch mit Heike getroffen habe. Neben der Revolution des Müllsystems und der Aufklärung der Kinder begann Charlotte, Müll einzukaufen. Hauptsächlich von balinesischen Frauen mit Essensständen. Diesen Müll upcycelte sie dann, also verarbeitete ihn zu neuen Produkten. So entstanden nach und nach Taschen und Körbe aus Plastikverpackungen, Trinkgläser aus Weinflaschen oder geknüpfte Teppiche aus alten Kleidern. Heike war schnell begeistert von Charlottes Projekten und stieg direkt mit ein. Anfangs war es für sie nur ein kleiner Nebenjob. Schnell gab sie jedoch ihren bezahlten Job auf, denn für sie war klar, sie will helfen. Und so wurde nach kurzer Zeit aus 3 bis 4 Mal Arbeiten pro Woche eine volle 7-Arbeitstage-Woche. Alles ehrenamtlich wohlbemerkt. 6 Jahre arbeiteten Heike und Charlotte so zusammen am Müllsystem in Ahmet und in ihrem Shop. Doch dann lernte Charlotte die Liebe ihres Lebens kennen und kehrte zurück nach Frankreich. Heike hingegen blieb. Charlotte arbeitet zwar noch von Europa aus mit, Heike managt aber heute den Großteil auf Bali. Aktuell hat sie ein kleines Team von Einheimischen hinter sich, die unterschiedlichste Aufgaben erledigen. So gab es vor Corona 12 bis 15 Näherinnen, die über Bali verteilt leben und die Upcycling-Produkte aus alten Plastikverpackungen nähten. Nun sind es nur noch 5 bis 6 Arbeitskräfte. Durch Corona sank die Nachfrage und alles dauerte etwas länger. Den Müll für die Produkte kauft Heike bei den DorfbewohnerInnen. Die Einheimischen trennen nunmehr ihren Müll besser, da sich das in barer Münze auszahlt. Neben den Näherinnen gibt es außerdem Made. Er hat schwarze, dichte, kurze Haare, ist Anfang 20 und hat einen silbernen Ohrring. Er trägt ein graues T-Shirt und schwarze Shorts. Ihn lerne ich ebenfalls kennen. Während meines Gesprächs mit Heike sitzt er im hinteren Teil des Stores und sägt und feilt abgeschnittene Flaschen, die er zu Gläsern umfunktioniert. Außerdem baut er Mülleimer und erledigt alle sonstigen Aufgaben. Er ist quasi der Mann für alles. Zuletzt gibt es noch ein vierköpfiges Team, das den Mülltruck fährt und den Müll im Dorf einsammelt. Mittlerweile organisiert die Dorfgemeinde die Müllabfuhr und finanziert sie auch. Heike selbst ist für das gesamte Management und für die Education der Kinder zuständig. Aktuell arbeitet sie fest daran, eine Recycling- und Sortierstation zu etablieren. Denn das ist momentan noch das größte Problem und der Missing Link im gesamten Müllsystem. Ich bin beeindruckt, was Heike über die Jahre alles auf die Beine gestellt hat und wie viel Geduld und Herz sie in all diese Projekte steckt. Aber was sagt eigentlich die Regierung zu diesem Projekt? Eigentlich müssten sie für Projekte wie Peduli Alam unheimlich dankbar sein, oder nicht? Wird das wenigstens finanziell kräftig unterstützt?
Nein, aber die finden ganz toll, was wir machen. Denen bedanken sich immer, finden das gut. Aber wir haben auch bisher eigentlich auch noch vermieden, mit denen viel zusammenzuarbeiten und unsere Eigenständigkeit auch so ein bisschen zu behalten. Weil wenn, vielleicht hätten die uns unterstützt, ja. Aber dann würden die auch sagen, aber dann musst du das so und so machen. Das wollten wir nicht.
Heike ist zufrieden ohne Unterstützung der Regierung. Und auch wenn auf Bali manche Dinge einfach länger dauern, als wir es aus Deutschland gewohnt sind, so geht es doch voran. Aber es gibt auch Projekte seitens der Balinesinnen und Balinesen, die das Müllproblem mindern.
Ich denke, was uns wirklich inspiriert hat, unseren Aktivismusweg und Bye Bye Plastic Bags zu starten, war der Ort, an dem wir aufgewachsen sind. Hier auf Bali ist es wundervoll. Die Leute nennen es die Paradiesinsel. Wir waren ständig in der Natur, in den Reisfeldern, in den Bergen. Aber leider haben wir gesehen, egal wo wir hingegangen sind, dass uns Plastik überall umgeben hat. Weißt du, es ist nicht schwer zu sehen, dass dieses Problem nicht nur hier auf Bali in Indonesien existiert, sondern weltweit ein Problem ist.
So wurde 2019 auf Bali ein Einwegplastikverbot verhängt und war damit Deutschland sogar 2 Jahre voraus. Doch die Idee dieses Verbots hatte nicht die Regierung. Auch nicht große Umweltschützer oder Eingewanderte aus anderen Ländern. Nein, die Idee des Verbots hatten 2 Balinesinnen. Besser gesagt 2 Schwestern. 2 kleine Mädchen, 10 und 12 Jahre alt. Angeregt durch ein Schulthema, in dem es um Personen ging, die die Welt veränderten, hatten Isabel und Melati Wiesen im Jahr 2014 die Idee Bye Bye Plastic Bags. Sie wollten die Einwegplastiktüten von Bali verbannen. Daher starteten sie eine Online-Petition und erreichten über Nacht direkt 6.000 Menschen weltweit. Nachdem die Regierung das Anliegen der Schwestern zunächst ignorierte, traten die beiden in einen Hungerstreik. Nach 2 Tagen lud der Gouverneur die beiden ein. Es folgten viele Gespräche und Verhandlungen, bis die Regionalregierung schließlich vereinbarte, Plastiktüten werden auf Bali bis 2019 verboten. Heute sind die Schwestern Melati und Isabel 21 und 19 Jahre alt, reden auf Jugendkonferenzen, klären an Schulen auf, halten Reden auf Märkten und Festivals und sprechen auch vor internationalem Publikum, wie zum Beispiel bei ihrem erfolgreichen TED-Talk. TED ist eine jährliche Konferenz für Technologien, Innovation und Design in Kalifornien. Die VeranstalterInnen veröffentlichen im Anschluss die besten Vorträge auf der TED-Talk-Website. Melati und Isabel sind mittlerweile dadurch international bekannt. Sie haben ein Team von über 40 Helferinnen und Helfern weltweit hinter sich und helfen so Jugendlichen auf der ganzen Welt, ihre Heimat von Plastikmüll zu befreien. Die beiden Schwestern zeigen mit ihrem Engagement, vor allem die junge Bevölkerung von Bali leidet unter dem Müllproblem und ist bereit, etwas dagegen zu tun. So dient das Einwegplastikverbot einerseits zur Erhaltung der Natur und reduziert Müll, andererseits soll es aber auch der balinesischen Gemeinschaft ein gesundes Leben ohne Schadstoffe und Umweltverschmutzung ermöglichen. Doch was genau umfasst dieses Verbot eigentlich? Inbegriffen sind genau drei Arten von Einwegplastik: Plastiktüten, Styropor und Plastikstrohhalme. Denn diese Art von Kunststoffabfall machten einen Großteil des Unrats an Balis Stränden aus, was ein Beach Cleanup von 2019 zeigte. Von den 30 Tonnen gesammelten Müll waren 15% Plastiktüten, 12% Strohhalme und 5% Styropor. Gefragt sind nunmehr alle Produzenten, Händler, Lieferanten, Wirtschaftsakteure und Konsumenten. Sie sollen kein Einwegplastik mehr verwenden und gleichzeitig daran arbeiten, Alternativen herzustellen, zu verbreiten und zu verwenden. Das Einwegplastikverbot war auf Bali ein großer Schritt in Richtung weniger Plastikmüll. Die Idee der beiden Schwestern war großartig. Nur leider funktioniert die Umsetzung nach wie vor sehr schlecht. Bereits vor meiner Reise habe ich von dem Verbot gelesen, stelle jedoch schon in den ersten Urlaubstagen erstaunt fest: Plastikstrohhalme in Fruchtshakes und Plastiktüten im Supermarkt. Ein striktes Verbot sieht anders aus. Das verstehe ich nicht. In Deutschland funktioniert dieses Verbot schließlich ja weitgehend. Denn bei uns kann man aktuell nur noch den Restbestand von Einwegplastik kaufen. Produziert wird nichts mehr. Warum aber nicht auf Bali? Ich spreche mit vielen Einheimischen und Eingewanderten und alle berichten mir das Gleiche. Auf Bali ist das Einwegplastikverbot nur ein Verbot, aber es ist noch kein Gesetz. Das heißt, es gibt niemanden, der das kontrolliert, ob dieses Verbot auch eingehalten wird. Es gibt keine Konsequenzen, wenn man sich nicht daran hält. So gesehen ist das Verbot vielmehr eine Idee. Ein Vorschlag, der umgesetzt werden kann. Oder auch nicht. Auch Heike ist nicht überzeugt davon.
Ich kann aber auch die Leute verstehen, die sagen, ja, aber warum kann ich sie denn dann noch kaufen? So, ist also inkonsequent, ne? Wenn keine Plastiktüten, dann kann die auch keiner mehr irgendwo kriegen. Dann muss man, dann ist man ja gezwungen dazu. Und dann kommen die auch alle auf andere Ideen oder Alternativen.
Dass das Verbot in vielen Bereichen sehr inkonsequent umgesetzt wird, fällt mir auch oft auf. Aber vor allem bei einer bestimmten Veranstaltung sieht man noch sehr wenig vom Plastikverbot. So hört es sich auf dem Streetfood-Markt in Ubud an. Der Markt liegt ein bisschen außerhalb von der Stadt und es ist jetzt circa 9 Uhr abends. Es ist aber wirklich noch buntes Treiben hier, also wahnsinnig viel los. Es gibt sehr viele einheimische balinesische Streetfood-Stände, an denen frittierte Teigtaschen, Tofu, Tempeh, Frühlingsrollen, balinesisches Essen wie Nasi, Champur, Nasi Goreng, Nudelgerichte, Fleischspieße, alles Mögliche verkauft wird. Touristen sieht man hier eher wenige, nur sehr vereinzelt. Hauptsächlich sind Einheimische hier, die ihr Essen verkaufen oder auch eben bei den Ständen konsumieren. Das Essen ist hier wirklich super günstig, also im Vergleich zu den Preisen in der Stadt, im Vergleich zu den Restaurants, Warungs und Ständen. Hier ist es wirklich noch mal günstiger. Also hier kostet eigentlich kein Gericht mehr als 50 Cent oder maximal 1 Euro. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Markt hauptsächlich von Einheimischen besucht wird und die sich teures Essen auch einfach gar nicht leisten können. Also die sieht man in so teuren Restaurants in der Stadt eigentlich gar nicht. Leider sind genau solche Streetfood-Märkte wie hier in Ubud auch genau das Problem für diesen ganzen Plastikmüll. Also hier zeigt sich nochmal ganz extrem, das ganze Essen, das to-go mitgenommen wird, wird hier in Pappschachteln gepackt, in Plastiktüten. Die Pappschachteln werden teilweise nochmal in Tüten eingepackt, Soßen werden in kleine Tütchen eingefüllt. Ganz vereinzelt sieht man auch Reis- oder Nudelgerichte, die in Papier eingewickelt oder in Bananenblätter gewickelt werden. Aber hauptsächlich gibt es hier wirklich Plastik, Plastik, Plastik. Und im Vergleich zu diesem vielen Plastikmüll gibt es auch leider echt wenige Mülleimer hier, in denen dieser ganze Müll entsorgt werden kann. Weshalb der ganze Müll dann auch früher oder später leider auf der Straße landet. Die Streetfood-Märkte zeigen, dass das Einwegplastikverbot nur ein zahnloser Tiger ist. Oftmals sind diese Märkte hauptsächlich von Einheimischen besucht, die wenig Einkommen haben. Auch die Händler haben meist nicht viel Geld, sodass sie sich teure Plastikalternativen als Verpackung nicht leisten können. Und Einwegplastik ist leider nach wie vor am günstigsten. Doch was man immer wieder auf den Märkten sieht: Bananenblätter als Verpackung für Essen. Nachhaltiger und günstiger geht kaum. Vor allem früher war diese Verpackungsmethode noch weit verbreitet. Damals, als es noch kein Plastik gab.
Früher haben die Leute alles selbst angepflanzt, wie zum Beispiel Chili oder Gemüse. Jeder hatte alles in seinem kleinen Garten und konnte es direkt in der Küche verarbeiten. Wir brauchten also kein Plastik.
Das ist Kadek. Sie betreibt mit ihrem Mann Vajan den Warung Ahmed Resto, ein balinesisches Restaurant in Ahmed. Kadek hat lange schwarze Haare, die sie zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden hat. Sie trägt ein dunkelblaues Kleid mit kurzen Ärmeln, das ihr bis zu den Knien geht. Die Balinesin lebt in Ahmed, seit sie ein Kind ist. Sie kennt das kleine Dorf noch ohne den Tourismus und konnte die Entwicklung und die Veränderungen über die Jahre hinweg verfolgen. In ihrer Kindheit gab es noch kein Plastik. Das kam erst nach und nach durch den Massentourismus. Früher hatte jeder noch seine Lebensmittel selbst angepflanzt, sodass niemand etwas kaufen musste. Somit gab es auch keine Notwendigkeit für Verpackungen. Sollte doch einmal etwas eingepackt werden, gab es auch hier eine ganz natürliche Lösung. Heute sieht das anders aus.
Die Leute leben hier immer noch natürlicher, aber sie benutzen Plastik. Aber ich denke, sie leben trotzdem natürlicher als andere Leute, weil sie verwenden Bananenblätter. Früher, als ich noch ein Kind war, hat meine Mutter nicht viel Plastik zu Hause benutzt. Heute sehe ich, dass die Kinder im Supermarkt Dinge kaufen, wie zum Beispiel Snacks oder etwas wie einen kleinen Kuchen. Das alles ist in Plastik eingepackt. Es ist alles aus der Fabrik und die verwendet für alles Kunststoff, um die Qualität zu erhalten.
Was Kadek beschreibt, beobachte auch ich in den Supermärkten. Zwar wird das Verbot von Plastiktüten hier besser eingehalten als auf den Nachtmärkten, jedoch ist hier einfach alles in Plastik eingepackt. Sogar einzelnes Obst, Kräuter und Gemüse oder kleine gebackene einzelne Kuchen und Kekse. Alles eingepackt in Kunststoff. In den Supermärkten sind aber vor allem die Touristen das Problem. Die Einheimischen können sich diese Snacks und allgemein die Produkte aus dem Supermarkt oft nicht leisten. Für die Touristen ist hier jedoch alles billig. Zudem wollen viele nur im Supermarkt ihr Essen kaufen. Auf Streetfood-Märkten ist es vielen Reisenden oft zu unhygienisch. Vor allem während Corona bemerkte man deutlich, wie stark sich der Tourismus auf die Müllmengen auswirkt. Nina stammt aus Ahmed, einem kleinen Dorf am Meer im Osten. Sie hat einen hellbraunen Pferdeschwanz, aus dem ihr ein paar Strähnen ins Gesicht hängen. Außerdem trägt Nina ein weißes lockeres Tanktop und Jeansshorts. Sie erklärt:
Mehr Tourismus, es gibt mehr Dinge. Umso mehr Touristen wir haben, umso mehr wird geordert, auch Import. Ob das von Java kommt oder aus, weiß ich nicht, aus Australien oder was auch immer. Aber natürlich umso weniger Leute, umso weniger Produkte hat es auch, umso weniger Plastik hat es auch. Und der Müll ist nicht nur ein Tourismusproblem, das ist natürlich beides. Aber ich merke schon den Unterschied zwischen Corona ohne Tourismus und jetzt. Es hat definitiv wieder viel, viel mehr Müll als vorher.
Corona hatte also nicht nur Schlechtes für Bali und hat der Insel eine kleine Auszeit vom vielen Müll gegönnt. Dennoch sind die Touristen nicht allein schuld am vielen Müll. Vor allem auf den Nachtmärkten, auf denen die vielen Einwegverpackungen Unmengen an Plastikmüll produzieren, sind die Touristen nur bedingt schuld.
Sometimes the tourists use the plastic, but most there already understand not use the plastic. Like 80% said no.
Das bemerke auch ich auf den Streetfood-Märkten. Fast alle Touristen wie auch wir lehnen es ab, dass unser gekauftes Essen zusätzlich zur Essensverpackung noch in eine Plastiktüte getan wird. Die meisten BalinesInnen hingegen akzeptieren die zusätzliche Tüte gerne. Haben Sie noch nichts von dem neuen Verbot gehört? Ist Ihnen Ihre Umwelt nicht wichtig? Der Grund ist ein anderer.
Because in their imagination, more polite for them when they serve everything with the plastic.
Für die Balinesen bedeutet Plastik Fortschritt. Sie wollen nicht mehr das rückständige Entwicklungsland sein, das nur noch Bananenblätter verwendet. Doch leider sehen viele der Einheimischen nicht, dass dieser Fortschritt eigentlich keine positive Entwicklung ist. Sophie weiß ja genauer Bescheid. Sie kommt ursprünglich aus der Schweiz und hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Vajan kurz vor Corona ein kleines Beach Resort eröffnet. Sophie ist circa Ende 30, hat lockige hellblonde Haare und trägt ein lockeres graues Tanktop und weite Shorts.
Es ist ein wenig kompliziert, weil die Balinesen an und für sie ist alles, was von der Erde kommt, geht wieder zur Erde. Sie verstehen nicht unbedingt, dass Plastik chemisch eben hergestellt wurde und toxisch sein kann für das Environment.
Es fehlt den Balinesinnen und Balinesen aktuell noch an Aufklärung und Wissen. Einen großen Beitrag zum Müll, der überall am Straßenrand, am Strand oder im Landesinneren liegt, leisten die Einheimischen selbst.
Eine so eine balinesische Art ist auch Fenster auf am Auto und die Tüte aus dem Fenster, aus den Augen, aus dem Sinn manchmal. Ja, machen wir halt. Aber Gewohnheiten ändern ist sehr, sehr schwierig. Und wenn du dein Leben lang Bananenblätter um dich geworfen hast, die verrotten. Du machst aber das Gleiche jetzt mit Plastik. Das führt zu Problemen.
Heike vom Upcycling-Shop Pedulia Lam sieht ihre Aufgabe darin, die Balinesinnen und Balinesen über die Probleme aufzuklären, die durch den Müll entstehen. Nur so könne auch die Umsetzung des Einwegplastikverbots funktionieren. Wenn die Regierung das Verbot schon nicht kontrolliert, müssten sich die Einheimischen bewusst selbst darum kümmern. Da es besonders kompliziert ist, die Gewohnheiten der älteren Generation zu ändern, sollten vor allem die Jungen ihre Zukunft anders gestalten. Fern vom Plastik, mit nachhaltigen Ideen.
It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Because 2 times 3 is
6.
And 3 times 6 is
18.
And the 18th letter in the alphabet is
R.
Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Well, if you're going to the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. We gotta learn to reduce. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you could try them on before you buy some more of those. Reuse. We gotta learn to reuse. And if the first 2 R's don't work out, and if you gotta make some trash, well, don't throw it out. Recycle. We gotta learn to recycle. Gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Because 3, it's a magic number. Yes, it is. It's a magic number.
To learn, reduce, reuse, recycle, singt Jack Johnson mit einem Kinderchor. Er möchte die Bevölkerung damit auffordern, ihre eigenen Taschen zum Einkaufen mitzunehmen, auch einmal gebrauchte Kleidung zu kaufen und den Müll nicht einfach wegzuwerfen, sondern ihn wieder zu verwenden. Damit auch die Kleinen von Bali genau das schon lernen, gibt es vor allem in der Schule Aufklärung in Richtung Umwelt- und Müllproblem. Auch einige Organisationen, wie zum Beispiel Pedulia Lam, haben sich das zur Aufgabe gemacht. Melden sich Schulen bei Ihnen, so stattet Heike Ihnen einen Besuch ab.
Dann machen wir ein bisschen Theorie. Es sollte aber auch immer irgendwas Spielerisches mit dabei sein. Sprich, wir stellen 2 Mülleimer auf, einen Haufen Müll, und dann müssen die das in den organischen, nicht organischen Müll mit Laufspielen werfen. Solche Sachen halt. Alles, was ein bisschen spielerisch ist auch. Ich finde es halt so schade, weil die saugen alles auf. Die finden das toll und klasse. Aber dann guckt halt keiner wieder hinterher.
Education ist laut Heike vom Recycling-Shop Pedulia Lam das eine. Doch es müsste auch ein gewisses Follow-up geben. Das Gelernte sollten die Kinder auch umsetzen und sie müssten im besten Fall selbst aktiv werden. Das läuft leider jedoch oft nur sehr schleppend. Aber es gibt auch positive Beispiele, wie Kadek. Ihr habt schon mehrfach Meinungen von ihr zum Müllproblem im Laufe der Sendung gehört. Neben ihrem Restaurant Ahmed Resto hat Kadek noch eine zweite Leidenschaft, für die sie sich engagiert: Trash Hero. Trash Hero ist eine Initiative aus dem Jahr 2013. Begonnen hat das Ganze mit kleinen Müllsammelaktionen in Thailand. Heute ist es eine internationale Bewegung von Freiwilligen, die weltweit Abfälle sammelt und so die Natur vom Müll befreit. Die Organisation mit Sitz in der Schweiz arbeitet wie auch Heike mit Peduli Alam an der Aufklärung über Müll und die Umwelt. Zu Trash Hero gehören aktuell 17 Länder auf der ganzen Welt, so auch Indonesien. 2015 trat auch Ahmed der Freiwilligenbewegung bei. Heute befreien die Müllhelden einmal wöchentlich die Strände in Ahmed vom angespülten Unrat. Kadek ist hier sogar eine der Hauptorganisatorinnen der wöchentlichen Cleanups. Ich treffe sie in ihrem Restaurant. Das Ahmed Resto liegt wie auch Peduli Alam direkt an der Hauptstraße. Obwohl es schon abends und längst dunkel ist, ist die Straße noch belebt. Touristen und Einheimische sind alle auf der Suche nach dem perfekten Spot fürs Abendessen und Sundowner. Das Restaurant von Kadek ist schlicht gehalten. Es ist mehr eine überdachte Terrasse, auf der vereinzelt Tische stehen. Wir setzen uns an einen der braunen Holztische und bestellen uns bei Kadek Abendessen. Direkt zu Beginn stellt sie uns eine kostenlose Flasche mit Wasser auf den Tisch. Aus Glas wohlbemerkt, nicht aus Plastik. Kadek zaubert uns leckeres Mee Goreng mit asiatischen Nudeln und Gemüse und gelbes Curry mit Reis. Dann setzt sie sich zu uns an den Tisch. Kadek hat lange schwarze Haare und ist ca. Mitte 40. Sie trägt ein dunkelblaues, knielanges Kleid und einfache Flipflops. Sie freut sich sehr, dass ich mit ihr über ihr Projekt sprechen möchte und steckt mich mit ihrer fröhlichen Art direkt an. Kadek erzählt mir aufgeregt, wie alles angefangen hat.
Also das ist lustig, weil normalerweise muss die Mutter ihren Kindern etwas beibringen. Aber bei mir war das andersherum. Meine Kinder gingen schon vor mir zu den freiwilligen Aktionen der Müllhelden. Ein Freund kam dann eines Tages auf mich zu und meinte: Hey Kadek, du musst diesen Job weitermachen. Mach mit bei Trash Hero, sammle mit uns Plastik und versuch den Müll zu reduzieren. Anfangs war ich sehr verwirrt, was ich zu tun hatte. Doch dann kontaktierte ich einfach Daphne und Heike. Sie haben mir alles beigebracht und jetzt bin ich schon seit über 5 Jahren dabei.
Das Müllproblem sei Kadek erst über ihre Kinder und Trash Hero so richtig bewusst geworden. Die Kinder wiederum kamen über die Aufklärung in der Schule dazu, bei den Beach Cleanups zu helfen.
Früher dachte ich, dass Plastik kein Problem für unser Leben darstellt, dass es für unsere Generation nicht gefährlich ist. Aber seit ich bei Trash Hero mitmache, weiß ich, wie sehr Plastik unserem Leben, unserer Generation schadet. Deshalb versuchen wir, weniger Plastik zu verwenden.
Einmal pro Woche sammelt sie mit Kindern, Touristen und anderen Einheimischen aus dem Dorf gemeinsam Müll an den Stränden. Aber auch darüber hinaus achtet sie darauf, kein Plastik zu verwenden. So nimmt sie immer ihre eigene Stofftasche mit auf den Markt, versucht ihre Produkte nicht im Discounter, sondern lokal auf dem Markt zu kaufen und verwendet nur noch Glasflaschen für Getränke. Sie hofft für die Zukunft:
Ich hoffe, dass die meisten Leute verstehen, dass man einfach Plastik wiederverwenden und es gleichzeitig Schritt für Schritt reduzieren sollte, bis man wirklich bei Zero Waste ankommt. Das hoffe ich.
Zero. That's we hope it.
Zero Waste und Eco-Friendly, damit werben ganz viele Cafés, Restaurants und Hotels hier auf Bali. Den BalinesInnen ist also das Müllproblem und die damit zusammenhängende Zerstörung ihrer Insel und der Umwelt hier definitiv bewusst. Und sie versuchen auf jeden Fall was daran zu ändern, mit gutem Vorbild vorangehen, nämlich sehr viele Cafés hier, häufig sehr westlich geprägte Cafés, sowie das Ombak Café, in dem wir uns gerade befinden. Wir sitzen hier auf Nusa Lembongan, einer kleinen Insel, die zu Bali gehört. Mit Blick auf das türkisfarbene Meer, weißer Sandstrand, weiße Holztische, bunte Sitzsäcke hier im Sand. Hier lässt sich's auf jeden Fall aushalten und man kann so ein bisschen mit kalten Getränken und leckerem Essen der Hitze entfliehen. Aber was genau hat es denn mit dem Zero Waste hier in diesem Café auf sich?
Zero Waste, it's mean. Wir haben hier null Abfall. Das heißt, wir versuchen Müll zu vermeiden und wir benutzen keine Mitnahmeboxen. Wenn Kunden welche haben wollen, erheben wir eine Gebühr dafür. Somit gibt es hier drin keinen Müll. Wir verwenden teilweise auch Müll wieder. Zum Beispiel die Kassenzettel. Die verwenden wir wieder zum Aufschreiben von neuen Bestellungen. Wir werfen sie nicht weg, sondern nutzen einfach die Rückseite.
So it's zero waste. And then we're not using, throw it. No, we use again. Backward, yeah.
Really cool concept. Who is the owner of the restaurant?
The owner is a
Die Besitzerin ist Nagi Matsuoka. Sie ist halb Japanerin, halb Indonesierin.
So the zero waste and being eco-friendly, it's her passion.
She is really concerned about the waste.
Sie ist wirklich besorgt wegen dem vielen Müll. Sie will hier wirklich Zero Waste haben. Natürlich haben wir als Restaurant eine Menge Müll, viel Abfall, Gemüse, Plastik und Papier. Aber sie hat es wirklich geschafft, dass wir das gut managen. Und sie ist die Gründerin der Recyclingstation hier auf Lembongan. Ihr gehört die Station. Sie tut also auch auf diese Art und Weise noch etwas gegen den Müll.
On that and she doing that too from the trash.
What you say, the waste problem will improve in future, or is the waste destroying the island?
Indonesien ist wirklich nicht gut im Umgang mit Müll. Manchmal sind die Strände wirklich schmutzig und das macht unseren Strand kaputt. Ich glaube, in 5 Jahren wird unser Strand zerstört sein.
Break our beach. I think 5 years ago we're gonna break our beach.
Are you afraid of the future?
Yeah, actually, because people.
Ja, wirklich sehr. Weil es sind ja einfach zu viele Menschen. Und wenn wir nicht gut zu unserem Ort sind, dann wird unser Ort kaputt gehen. Wer wird das hier alles retten?
Save our place, if not us.
Do you think something needs to be improved or what needs to be changed?
To be changed is our mind. We have to.
Ja, unsere Denkweise. Wir müssen uns um unsere Insel kümmern und dürfen den Müll nicht auf die Straße werfen, sondern in den Mülleimer. Aber das dauert wirklich noch lange.
Must we throw the trash in the trash cabin? Yeah, like that. But yeah, it really took a long time.
Nabila ist sehr fortschrittlich, was ihre Gedanken an die Zukunft und das Müllmanagement angeht. Nabila hat schulterlange schwarze Haare und trägt wie alle anderen Mitarbeitenden ein türkisfarbenes Shirt mit dem Logo des Cafés. Außerdem hat sie eine schwarze Schürze um ihre Hüften gewickelt, die bis zum Boden reichen. Die quirlige Balinesin arbeitet erst seit 2 Monaten in dem Café und liebt ihren Job über alles. Ursprünglich kommt sie von Java, eine der größten indonesischen Inseln, auf der auch die Hauptstadt Jakarta liegt. Dort ist es weniger touristisch. Den Trubel durch die Touristen und die Nähe zum Meer liebt Nabila daher an Bali. Sie ist überzeugt vom Zero-Waste-Konzept. Leider sind diese Zero-Waste-Cafés auf Bali, wie auch das Café Ombak, jedoch sehr westlich geprägt und die Besitzer sind Eingewanderte aus fortschrittlicheren Ländern. Denn für uns in Deutschland zum Beispiel ist es nichts Neues mehr, aus Glasstrohhalmen zu trinken oder nur noch Pfandbecher für Getränke to go zu bekommen anstelle von Plastikbechern. Auf Bali hingegen scheint teilweise schon fast, als nutzten viele Lokalitäten Zero Waste als Werbung, um möglichst viele Touristen anzulocken. Trotzdem ein guter Anfang, den Müll zu reduzieren. Doch neben Zero Waste gilt es auch nachhaltiger zu werden. Nicht nur den Müll und vor allem Einwegplastik zu vermeiden, sondern vor allem zusätzlich nachhaltige, langlebige Produkte zu verwenden. Auch hier stoße ich auf ein Zero-Waste-Café mit genau solch einem nachhaltigen Konzept. Das Good Stuff in Amet. Das kleine Café liegt etwas außerhalb. Es ist umgeben von knallgrünen Reisfeldern und fern vom Trubel an der Küstenstraße. Ein Nachmittag im August, es beginnt schon leicht zu dämmern. Nach einem ausflugsreichen Tag durch das Landesinnere kehren wir dort ein. Am Eingang folgen wir einem Hinweisschild und ziehen unsere Schuhe aus. Alle sollen sich hier wie zu Hause fühlen. Über eine gemütliche Veranda aus weißem Holz gelangt man direkt in das Innere des Cafés. Die Wände im Café sind ein Mix aus grauen und petrolfarben gestrichenen Betonwänden. Hängelampen mit großen Glühbirnen verbreiten warmes Licht und in der Mitte des Raumes liegt ein runder geflochtener Teppich aus Bast. Insgesamt ist das Café im gemütlichen, modernen Industrial-Style gehalten. Doch das Good Stuff geht über ein Zero-Waste-Café hinaus. Vielmehr ist es eigentlich ein Concept-Store. Denn neben Kaffee, Frühstück und Mittagessen gibt es hier auch allerlei zum Kaufen. Alles nach dem Motto Nachhaltigkeit. Wiederverwendbare Abschminkpads statt Pads aus Baumwolle, Zahnbürsten aus Holz statt aus Plastik, Kaffeebecher aus Bambus, die Auswahl ist groß. Die Produkte sind alle in Regalen an den Wänden verteilt. Außerdem gibt es eine Jar Refill Station. Hier kann man sich in selbst mitgebrachte Dosen und Behälter Nudeln, Linsen, Nüsse, Müsli und alles Mögliche aus großen Glasgefäßen abfüllen und spart somit Verpackungsmüll. Hinter dem Konzept des Ladens stecken Nina und ihr Mann Odi. Von Nina habt ihr während der Sendung schon einige Meinungen gehört. Nina hat hellbraune Haare, die sie zu einem lockeren Pferdeschwanz im Nacken gebunden hat. Sie trägt ein weißes, weites Tanktop und helle Jeansshorts. Nina ist ebenfalls ursprünglich aus Deutschland. Vor 8 Jahren ist sie nach Bali gereist, hat in einer Tauchschule einen Job angeboten bekommen und ist einfach hängen geblieben. Auswandern war tatsächlich nicht von Anfang an ihr Plan. Über die Tauchschule lernte sie auch ihren balinesischen Mann Odi kennen, den sie dann 2018 heiratete. Ihren kleinen Concept Store hat das Paar im Jahr 2021 eröffnet. Angefangen hat das Ganze aber in der Garage. Dort haben Nina und Odi 8 Monate lang Säfte, Smoothies und Essen verkauft. Doch wie ist aus diesem kleinen Projekt dieser nachhaltige Shop entstanden? Ich sitze mit Nina bei einem Iced Latte Macchiato, wohlbemerkt mit Bambusstrohhalm, auf der Veranda vor dem Concept Store.
Ich habe immer schon so ein bisschen, also sehr umweltbewusst und immer schon geguckt, wo kann ich helfen, was kann ich tun. Und dann habe ich so viele tolle Leute getroffen über die letzten Jahre, dass wir halt gesagt haben, oh, wir würden euch gerne unterstützen. Also alle Produkte, die wir hier haben, sind auch handmade in Bali. Aber im Grunde genommen, was die Produkte und das alles angeht, zum einen Education, um wirklich auch den Leuten zu zeigen, hey, es geht ohne Plastik, es geht natürlich, es geht gesund. Vor allem eben auch mit der Javi Fill Station. Das wäre mein Traum, dass die Balinesen anfangen, in der Javi Fill Station einzukaufen. Weil im Moment ist halt einfach alles in Plastik, wenn du in den normalen Baron gehst.
Da hast du ja jetzt als, sag mal, Europäerin eine andere Sicht. Also in Deutschland ist da schon viel mehr vorangeschritten. War es immer nur so deine Vision oder hat auch dein Mann das Problem gesehen und hat gesagt, okay, ja, da gehe ich absolut mit, oder du warst da so der Vorreiter und hast gesagt, okay, das machen wir, und er fand es dann gut?
Wir haben gesagt, wir machen das und er fand es gut. Aber ich muss zugeben, ich muss ihm schon auch so ein paar Dinge erklären. Er hätte die Idee nicht alleine gehabt, sagen wir es mal so, aber er hat sich sofort mitgetragen.
Die Kundschaft, die ihr jetzt so habt, wie würdest du die denn beschreiben? Also meinst du ja auch, ihr habt viele Balinesen, also unterstützen die das Konzept auch oder wie sehen die das?
Also unsere Gäste sind alles, aus allen Herrenländern. Wir haben Indonesier, also vor allem jetzt, das fängt immer mehr an, auch aus Jakarta, also indonesische Touristen, die hierher kommen. Das ist natürlich auch viel Instagram, muss man zugeben. Aber wir haben auch die Leute aus dem Dorf, die hierher kommen. Und deswegen sind unsere Preise auch nach wie vor relativ günstig, dass sich eben auch Locals das leisten können. Und das ist auch der Plan, das in der Zukunft beizubehalten. Und wir lieben dieses gemischte Publikum. Also ich finde, das macht es auch irgendwie besonders.
Nina treibt mit ihrem Concept Store das Thema Nachhaltigkeit voran. Aber nicht nur mit ihrem Café unterstützt Nina eine Zukunft mit weniger Müll. Gemeinsam mit Heike geht sie ebenfalls in Schulen und bietet Workshops an, in denen sie den Kindern die korrekte Mülltrennung beibringt und über verschiedene Arten von Müll aufklärt. Das Müllproblem auf Bali ist riesig. Vor allem durch den Massentourismus werden umso mehr Produkte produziert, bestellt und verkauft. Und das verursacht wiederum die Unmengen an Müll. Außerdem ist auch der Tourismus ein Stück weit schuld daran, dass Plastik überhaupt verwendet wird. Früher waren die Balinesinnen und Balinesen mit Bananenblättern als Verpackung zufrieden. Doch die Touristen sind nicht allein verantwortlich für die Müllproblematik. Das fehlende Müllsystem macht korrektes Trennen und Recyceln von Müll schwierig. Ganz besonders fehlt den Einheimischen einfach noch die Aufklärung über die Konsequenzen des Mülls für die Zukunft. Heike, Kadek, Nina, sie alle leisten einen Beitrag für die Zukunft Balis. Sie alle versuchen zu verhindern, dass das paradiesische Bali in Zukunft im Müll versinkt. Ein weiteres großes Problem ist der Massentourismus. Dazu unter anderem mehr gibt es in der nächsten Sendung. Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. An den Reglern saß Christian Schubert, Redaktion Ulrich Hägele. Nachhören könnt ihr die Sendung auf der Homepage der UB. Falls ihr außerdem mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Lea Jansky. Vielen Dank fürs Zuhören, der dritte Teil folgt bald. Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.